Ich lese den Predigttext aus Lukas 15, 11 bis 32. Dann sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig, er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Christoph Funk ist mein Name, ich bin einer der Pastoren hier bei Erlebt. Und wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit genau diesem Gleichnis, das Gleichnis, bekannt unter dem Namen Der verlorene Sohn. Vielleicht vorab so viel, ein Gleichnis ist eine Geschichte, die eigentlich etwas möchte, nämlich eine Botschaft rüberbringen, mehr oder weniger ohne sie direkt zu sagen. Also es ist so ein, ich sag mal, so ein Kommunikations-, nicht Trick, aber so eine gute Methode, anstatt das, was man eigentlich rüberbringen will, so ganz direkt platt zu sagen, verpackt man es in eine Geschichte, in eine kurze Geschichte. Und dadurch wird das, was rüberkommen soll, eigentlich noch mal viel deutlicher, noch mal viel anschaulicher. Also das ist ein Gleichnis und wir haben es eben in den nächsten Wochen mit dem Gleichnis des verlorenen Sohnes zu tun. Bei so einem Gleichnis geht es in der Regel nicht um jedes Detail, sondern es geht um eine zentrale Aussage. Und Tobi hat es letzten Sonntag in seiner Predigt auch schon gesagt, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn steht eigentlich im Kontext von zwei weiteren Gleichnissen. Also das gehört eigentlich zusammen mit den beiden Gleichnissen vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze. Also diese drei Gleichnisse müssen quasi zusammengehört werden. Die hat Jesus erzählt und ich wiederhole jetzt nicht alles, was Tobi dazu Gutes und Geniales gesagt hat, sondern das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auf der Homepage nochmal nachhören. Aber heute geht es eben um dieses dritte Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Beziehungsweise eigentlich müsste man besser die Überschrift wählen, das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Denn so beginnt ja die Geschichte, so fängt Jesus an, sie zu erzählen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Ich habe euch mal ein Bild von den beiden verlorenen Söhnen mitgebracht. Könnt ihr mal gucken, ob ihr die kennt. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, wird wie in einem Theaterstück eigentlich in zwei Akte aufgeteilt. Also der erste Akt, der geht um den jüngeren verlorenen Sohn und der zweite Akt um den älteren Sohn. Und um die Botschaft von diesem Gleichnis richtig zu verstehen, also das, was Jesus da rüberbringen wollte, ist es total wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, wem erzählt Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Und das sagt uns Lukas ganz am Anfang von Kapitel 15 ziemlich deutlich. Es waren nämlich zwei Gruppen. Zwei Gruppen hörten Jesus zu, als er diese drei Gleichnisse und eben auch das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen erzählte. Die eine Gruppe war, man könnte sagen, die religiöse Führungselite der damaligen Zeit oder vielleicht auch so die Frommen, die Kirchgänger, die Gläubigen, die Theologen, die Gottes Gebote ernst nahmen und wirklich mit ihm unterwegs waren oder es zumindest von sich behaupteten. Das war die eine Gruppe und auf der anderen Seite war die Gruppe derjenigen, die sich eigentlich bewusst aufgelehnt haben gegen Gott, die eigentlich von Gott und Religion und so gar nichts wissen wollten, die in ihrem Leben auf die schiefe Bahn geraten waren, die ganz bewusst Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren. Die Zöllner zum Beispiel, Zöllner waren im Grunde Betrüger. Ja, das waren Leute, die mit den Römern kooperierten und den Leuten das Geld aus der Tasche zogen, und zwar mehr, als sie eigentlich durften. Also Zollbeamte, die aber ständig sozusagen Korruption in Reinform lebten. Das waren Zöllner und könnt ihr euch vorstellen, bei der Normalbevölkerung nicht besonders beliebt. Dazu gehörten Ehebrecher, dazu gehörten Prostituierte, dazu gehörten, wenn man das auf heute übertragen will, die Drogenabhängigen, die ihr Leben so richtig haben auskosten wollen und wo es richtig schief gegangen war. Das waren diese zwei Gruppen. Die saßen sich wahrscheinlich gegenüber und hörten Jesus zu. Und die erste Gruppe, nämlich die Gruppe der Frommen, die regte sich so richtig über die zweite Gruppe auf, beziehungsweise eigentlich regten sie sich über Jesus auf, weil der nämlich regelmäßig mit der zweiten Gruppe, also den Sündern, sage ich jetzt mal, abhing und nicht nur abhing, sondern Tischgemeinschaft hatte, also mit denen zusammen aß. Und das war für einen Juden damals das Zeichen, hey, mit dir habe ich innige Gemeinschaft, mit dir teile ich mein Leben. Und das war eigentlich ein Unding für einen frommen Juden. Das war ihnen untersagt in gewisser Hinsicht. Das machte man nicht. Das war undenkbar. Und diesen beiden Gruppen erklärt Jesus diese drei Gleichnisse. In den ersten beiden Gleichnissen macht Jesus eigentlich deutlich oder beantwortet diese implizite Frage an die erste Gruppe, warum er mit diesen aus ihrer Sicht Losern, mit den Verlierern im Leben, mit den Sündern abhing. Nämlich aus dem Grund, weil Gott ein Gott ist, der die verlorenen Schafe und die verlorenen Münzen oder das verlorene Schaf und die verlorene Münze sucht, bis er sie gefunden hat. Das hat Tobi letztes Mal so prägnant und gut rübergebracht. Und das bringt Jesus in diesen beiden Gleichnissen rüber und sagt, hey, deswegen bin ich hier. Deswegen bin ich hier, um die verlorenen Schafe zu finden. Und das geht nicht auf Distanz. Die erste Gruppe, die Frommen, die waren sich ziemlich einig, dass die Leute der zweiten Gruppe, also die Sünder, auf den Begriff einigen wir uns jetzt mal, und ihr wisst, was ich damit meine, die waren sich einig darin, dass die tatsächlich die Verlorenen waren. Also bei diesen ersten zwei Gleichnissen stelle ich mir vor, haben die sich gedacht, naja, gut, okay, wenn du das halt machen willst, Jesus, meine Güte, habe ich ja nichts dagegen. Wenn du jetzt Bock hast darauf, mit denen abzuhängen und so weiter, dann such sie halt. Das war ja noch in Ordnung. Aber mit dem dritten Gleichnis von den verlorenen Söhnen beantwortet Jesus eigentlich eine Frage, die sie gar nicht gestellt haben, aber die so entscheidend war, nämlich die, wer aus Gottes Sicht tatsächlich verloren ist. Das ist das, was Jesus mit dem dritten Gleichnis eigentlich beantwortet. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also der erste Akt, der dreiste jüngere Sohn. So habe ich das mal überschrieben, der dreiste jüngere Sohn. Die Geschichte, die Jesus erzählt, beginnt mit der Forderung dieses jüngeren Bruders. Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Heutzutage kommt das ja schon mal vor, dass Eltern ihren Kindern vorzeitig etwas von ihrem Erbe auszahlen. Ja? Also zum Beispiel bekommen wir das in unserem Bekanntenkreis immer mal wieder mit. Da wollen Leute bauen. Und damit sie ihr Eigenkapital ein wenig erhöhen können, was für die Finanzierung gut ist und so weiter und so fort, sprechen sie mit ihren Eltern und die Eltern haben ein bisschen was auf der hohen Kante und sagen sich, komm, bevor ich dir das erst dann auszahle oder gebe, wenn ich nicht mehr da bin, kannst du es auch jetzt haben und da haben alle was von. Und dann helfen die das und zahlen halt den Kindern entsprechend schon Vermögen aus, was sie dann vielleicht später hätten sonst geerbt oder sonst geerbt hätten. Aber was der jüngere Sohn hier fordert in diesem Gleichnis, das ist eine komplett andere Nummer als das, hey, ich will mal ein bisschen bauen, könntest du mich unterstützen oder so. Sondern das war, heute wäre das eine andere Nummer gewesen und schon erst recht in der damaligen Kultur. Und dazu muss man Folgendes wissen. Der jüngere Bruder, also so war die Regelung in dem damaligen Kontext, wenn es zwei Söhne gab, wie jetzt hier in unserem Beispiel, dann bekam der jüngere Bruder nach dem Tod des Vaters ein Drittel des Vermögens oder des Besitzes des Vaters, ein Drittel. Der ältere Sohn, der bekam immer das Doppelte, also in diesem Fall zwei Drittel des Vermögens. Das lag daran, weil der ältere Sohn auch verpflichtet war, quasi das Familienerbe weiterzutragen. Also es war ja damals sehr stark patriarchalisch, das heißt, der Vater war das Oberhaupt der Familie und wenn der nicht mehr da war, dann ging das an den älteren Bruder über. Und der musste für seine Aufgabe auch entsprechend Mittel zur Verfügung haben, sprich, der bekam das Doppelte und bekam aber auch die doppelte Verantwortung mit all dem, was er sozusagen zu tun hatte. Das war aber immer erst dann der Fall, wenn der Vater gestorben war. Das war nicht zu Lebzeiten der Fall. Das hätte auch damals nie im Leben jemand gewagt. Nie hätte einer, schon gar kein jüngerer Sohn, wäre zu seinen Eltern gegangen, zu seinem Vater, hätte ihn aufgefordert, hey, kannst du mir jetzt bitte dein Erbe vorzeitig auszahlen? Das war ein Unding. Das ging nicht, das kam nicht vor. Das war eigentlich eine handfeste Beleidigung von seinem Vater. Weil man im Grunde genommen dadurch sagte, hey, weißt du was, du bist mir eigentlich komplett wurscht. Du bist mir egal, was ich von dir will, ist dein Vermögen und zwar jetzt. Und am liebsten hätte ich eigentlich, dass du schon tot wärst. Aber wenn das halt nicht geht, na dann zahl's mir halt jetzt direkt aus. Gib mir jetzt das, man beachte die Wortwahl, was mir zusteht. So ein Verhalten ist im damaligen Kontext, wahrscheinlich auch im heutigen Kontext, an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Und vielleicht überleg mal für einen Moment, wenn du dich da hineinversetzen kannst, das nur nebenbei, taten die Zuhörer von Jesus ganz automatisch. Deswegen erzählt er so eine Geschichte. Die waren quasi dabei und da waren welche, die sich dachten, was geht da denn ab? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber stell dir mal vor, du wärst dieser Vater in diesem Gleichnis. Du wärst in so einer Kultur aufgewachsen, wo man den Eltern noch viel mehr Ehrerbietung und Respekt entgegengebracht hätte, als wir das heute oft so kennen. Wie hättest du reagiert, wenn dein Sohnemann, der Jüngere auch noch, gekommen wäre und hätte dir gesagt, in deinen guten 50ern oder 55er Jahren, du hättest noch 10 Jahre bis zur Rente oder länger gehabt, guck mal, Papa, hier, gibst du mir mal dein Erbe bitte, ja? Also dauert ja noch ein bisschen, bis du hier das Gras von unten siehst, ich brauch's jetzt. Wie hättest du reagiert? Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich sowas gesagt wie, ich glaube, ich spinne. Hab ich richtig gehört? Bin ich schwerhörig oder was? Geh gefälligst wieder an die Arbeit. Oder wie kannst du es wagen? Sieh zu, dass du aus meinem Haus verschwindest, wenn du so drauf bist. Hier steht dir gar nichts mehr zu. Du kannst sehen, wie du klarkommst. Vielleicht hätte ich auch nicht direkt so reagiert, ich weiß es nicht. Aber wenn das Realität geworden wäre, vielleicht wäre so ähnlich meine natürliche Reaktion gewesen. Zumindest wäre ich vielleicht gar nicht gewusst, was ich sagen sollte. Aber in mir wäre mit Sicherheit diese Wut, dieses, das kann doch nicht wahr sein. Aber was ist die Reaktion des Vaters? Und das ist erstaunlich. Da heißt es ganz einfach, da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen, unter beiden auf. Der Vater hätte alles Recht gehabt, den dreisten Sohn aus der Familie auszuschließen. Der hätte ihn rausschmeißen können oder mit heftigen Disziplinarmaßnahmen belegen können. Aber all das tut er nicht, sondern er tut das, er teilt das Erbe aus. Und das Erbe bestand in dem Fall vor allen Dingen aus Land und Tieren zu der damaligen Zeit. Und das griechische Wort hier im Text für dieses Vermögen, für den Besitz, ist das Wort Bios, woher wir unser Wort Biologie ableiten, also die Lehre vom Leben. Und das heißt auch Leben. Und das macht total Sinn in dem Zusammenhang, denn die Menschen damals lebten fast alle von der Landwirtschaft. Und das heißt, ihr Vermögen bestand nicht aus ein paar Goldmünzen, die sie irgendwo im Schrank gebunkert hatten, sondern ihr Vermögen bestand im Wesentlichen aus Ländereien und Tieren. Und mit diesem Vermögen, das war die Grundlage für ihre tägliche Ernährung, erwirtschafteten sie das, was sie zum Leben brauchten, was sie zur Ernährung ihrer Angestellten, ihrer Familie und so weiter brauchten und was zu ihrem Ansehen in der Gesellschaft beitrug. Wenn man ganz viele Ländereien hatte, viele Tiere und so weiter, dann galt man was damals. Wenn man nur so einen kleinen Vorgarten hatte, dann war es ein bisschen schwierig. Da musste man gucken, wie man da genug Salat anbaute, dass man überlebte. Offensichtlich hatte dieser Vater viele Ländereien. Und er gibt dem jüngeren und dem älteren Sohn, er teilt es quasi auf. Und dann heißt es da eben, er teilte sein Leben auf. Und das macht so insofern Sinn, weil er ihm nämlich ein Drittel davon gab, was sein Leben ausmachte. Ein Drittel von dem, was er brauchte, um die Sachen zu erwirtschaften, und ein Drittel von dem, was sein Ansehen in der Gesellschaft ausmachte. So weit, so gut, wird man vielleicht sagen, aber das, was der jüngere Sohn dann macht, das schlägt dem Fass den Boden aus. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Wo er das Land bekommen hat vom Vater, hätte man auch denken können, na gut, der will sich jetzt halt selbstständig machen. Aber wir bleiben ja eine Familie, dann bewirtschaftet der das halt und das Land bleibt ja irgendwie in der Familie. Aber das, was der jüngere Sohn macht, der vertickt das ein paar Tage später, macht alles zu Geld und will mit der Dorfgemeinschaft, mit den Leuten, mit denen er groß geworden ist, nichts mehr zu tun haben und wandert aus in ein fernes Land. Und dort verschleudert er auch noch sein ganzes Vermögen mit einem verschwenderischen Leben. Man kann sich, finde ich, das sehr leicht vorstellen bei der Zuhörerschaft, wenn man die vor Augen hat. Bei einigen, da stellten sich bei diesen Zeilen die Nackenhaare zu Berge, da bin ich von überzeugt, und dachten sich, wie kann der es wagen, wenn das mein Sohn gewesen wäre? Und er innerhalb von wenigen Tagen alles zunichte macht, was ich über Jahre mit Mühe aufgebaut habe, der könnte was erleben. Umso erstaunlicher die Reaktion des Vaters. Ich lese euch ein Zitat von Tim Keller, der darüber ein Buch geschrieben hat, Bedingungslos geliebt, was wir in den Kleingruppen parallel lesen. Da heißt es, dieser Vater nimmt geduldig einen immensen Ehrverlust, wie auch den Schmerz zurückgewiesener Liebe auf sich. Wenn unsere Liebe zurückgewiesen wird, dann werden wir normalerweise wütend, rächen uns oder tun, was wir können, um unsere Zuneigung zu der Person, die uns ablehnt, zu vermindern, damit es nicht so weh tut. Dieser Vater jedoch hält an seiner Zuneigung zu seinem Sohn fest und erträgt lieber die Qual. Was passiert dann? Es zeigt sich, wie ich finde, dass der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, tatsächlich ein verlorener Sohn ist. Denn sein Vermögen war relativ zügig aufgebraucht. Und vielleicht kennst du das oder jeder wird das wahrscheinlich irgendwie kennen, der so, ich sag mal, plötzlich eine große Summe Geld zur Verfügung gestellt hat, sei es durch Erbe oder weil er Lotto gespielt hat und Glück gehabt hat oder was weiß ich. Geld ist flüchtig. Ja? Wenn man sich das Geld nicht hart erarbeitet hat, umso flüchtiger. Das ist plötzlich alles weg. Wenn man meint, man kann es sich jetzt mal so richtig gut gehen lassen und kann sich was leisten, was man eben sich sonst so nicht geleistet hat. Das Geld war weg. Und ehe der jüngere Sohn sich versieht, hat er nicht nur alles verloren, sondern es kam auch noch eine Hungersnot und er landet bei den Schweinen. Gut, wir sind, glaube ich, neulich, als wir da auf Planungstagen waren, mal, ich weiß nicht, ob es ein Kuhstall oder ein Schweinestall war. Schweinestall? Wahrscheinlich Schweinestall. Es roch erbärmlich, ja. Auch schon so 50 Meter entfernt von diesem Stall. Ich weiß nicht, wer von euch mal im Schweinestall gewesen ist. Nicht lecker. Kühe riechen dagegen wie Parfüm. Aber das ist hier nicht der Punkt. Der Punkt hier ist der, für einen Juden, und das waren die Zuhörer von Jesus damals, gab es wohl kein Bild, was den Fall des jüngeren Sohnes besser darstellt als das. Denn ein Schwein war ein unreines Tier für einen Juden. Dieses Schwein rührte man nicht an, dieses Tier, mit dem verbrachte man keine Zeit. Und sich vorzustellen, dass man Schweine hüten muss, mit denen sozusagen zusammen sein muss und dann auch noch das Futter mit denen teilen soll, was ihm ja nicht gestattet wurde. Das war quasi ein Bild für die damalige Zuhörerschaft. Tiefer kann man nicht fallen. Also tiefer geht's nicht. Das ist quasi das Allerletzte, da ist nach unten nicht mehr viel Luft. Und ich glaube, mancher Zuhörer hat an dem Punkt gedacht, geschieht ihm recht. Das hat er nun davon. Richtig so. Richtig so. Komm, weiter. Aber dort bei den Schweinen, und das ist interessant, da passiert eine entscheidende Wende. Da heißt es, der jüngere Sohn kommt zur Besinnung. Und Jesus lässt die Zuhörer an dem Punkt ein bisschen in das Innere des Sohnes, in seine Seele, in sein Herz hineinschauen, was dort abgeht. Und dort stellt der jüngere Sohn eine ziemlich einfache Gleichung auf. Ziemlich pragmatisch, würde ich sagen. Und die lautet so: Mir geht es schlecht. Ich verhungere hier und sitze bei den Schweinen. Im Vergleich zu mir haben die Arbeiter, die Angestellten meines Vaters, ehrwürdige Arbeit. Und sie haben ausreichend zu essen. Und seine Schlussfolgerung ist die: Als Sohn brauche ich nicht mehr zurückkehren. Der Zug ist abgefahren, das läuft nicht mehr. Selbst als Festangestellter meines Vaters, also als einer, der auf dem Gutshof lebt, mit der Familie zusammen, dafür wird es wohl auch nicht mehr reichen. Aber vielleicht kann ich meinen Vater dazu bringen, mich als Arbeiter zu beschäftigen. Sprich, als so ein Gelegenheitsarbeiter, der jeden Tag wieder neu ankommen muss, um angeheuert zu werden. Als einer, der so die unteren Arbeiten macht, aber die immer noch besser war als Schweinehüten, der dann halt tagtäglich ausgezahlt worden ist. Und vielleicht stellt er mich als so einen an und vielleicht kann ich anfangen, wenigstens einen Teil meiner Schulden zurückzubezahlen. Und so fasst er einen Plan. Einen Plan zur Umkehr. Das Erste ist, den ersten Schritt, ich will zu meinem Vater zurückgehen. Ja, wir denken, das ist ja so normal, ne? Aber das ist schon ein Schritt. Ich will zu ihm zurückgehen und nicht zu irgendwem anders. Zu meinem Vater will ich zurückgehen. Das ist der erste Schritt. Das Zweite ist, was er sagt, ich will ihm meine Schuld bekennen. Ich will das aussprechen, ich will das benennen. Ich habe Schuld auf mich geladen, vor dir, Vater, und vor Gott. Und dann will ich anerkennen, dass ich meinen Status als Sohn verwirkt habe. Er steht mir nicht mehr zu. Ich komme nicht an, so wie am Anfang, hey, ich habe es verdient, zahl mir aus, was mir zusteht. Nein, den Status habe ich verwirkt und das will ich ihm auch sagen. Und dann will ich demütig meine Bitte äußern und sagen, stell mich doch als Arbeiter bei dir an. Seht ihr, der Sohn an diesem Punkt im Gleichnis ist ein komplett anderer von seiner inneren Haltung als der Sohn am Anfang des Gleichnisses. Da hat er gesagt, hier, im Stolz, das steht mir zu, zahl mir das aus, Vater, möglichst jetzt direkt. Aber hier ist der Stolz einer tiefen Demut gewichen. Und seht ihr, das ist immer so. Es ist der Stolz, der uns zu einem verlorenen Sohn oder zu einer verlorenen Tochter macht. Es ist der Stolz, der dir einredet, mir steht ein großer Anteil an einem guten Leben zu und ich entscheide selber, wie ich das Leben lebe und was ein gutes Leben ist. Und es ist die Erkenntnis über deinen wahren Zustand, die dich demütig macht und zu Gott zurückbringt. Und so macht der jüngere Sohn sich auf den Weg zu seinem Vater. Und ich vermute, an diesem Punkt hat Jesus eine lange Pause gemacht. Eine lange Pause deshalb, weil er wollte, dass seine Zuhörer sich einen Moment Zeit nehmen und sich überlegen, wie wird wohl der Vater reagieren? Und er machte sich auf zu seinem Vater. Wie wird wohl der Vater reagieren? Und die Reaktion der Zuhörer auf die Reaktion des Vaters muss verwirrend und unverständlich für die eine Gruppe gewesen sein und für die andere Gruppe überraschend, Hoffnung machend, ja geradezu begeisternd. Was war die Reaktion des Vaters? Es heißt, er sieht ihn schon von Weitem. Da muss man sich fragen, war das Zufall? War es Zufall, dass der Vater gerade Ausschau nach seinem Sohn gehalten hat, inmitten eines anstrengenden Arbeitstages, dass er sich dachte, oh, jetzt habe ich mal gerade 5 Minuten, jetzt gehe ich mal gerade auf die Mauer oder auf den Aussichtsturm, guck mal, vielleicht kommt er ja gerade vorbei. Und oh, er kam vorbei? Wahrscheinlich nicht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dieser Vater regelmäßig, immer wieder, regelmäßig voller Sehnsucht Ausschau nach seinem Sohn gehalten hat. Und dann, irgendwann, nach dem 1000. Mal vielleicht, taucht sein Sohn am Horizont auf. Und als er ihn sieht, hat er Mitleid oder Erbarmen, wie es da heißt. Das ist dieses Mitleid, dieses Erbarmen, was typisch ist für Eltern. Das hebräische Wort verortet dieses Erbarmen in den Gedärmen. Und nicht ohne Grund. Weil wenn man dieses Erbarmen, dieses Mitleid empfindet, das spürt man im Bauch. Das spürt man genau da. Das ist dieses, was einen es nicht ertragen lässt, wenn sein eigenes Kind leidet. Wenn man mitbekommt, dass es dem Kind nicht gut geht. Das empfindet der Vater, als er seinen Sohn sieht. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja die natürliche Reaktion von Eltern und so weiter. Nein, ist es nicht. Es ist nicht die zu erwartende Reaktion. Denn ich kenne einige Eltern, deren Mitleid durch die Wut und Enttäuschung, die ihnen durch die Bitterkeit und den Frust über die Lieblosigkeit der Kinder zugefügt worden ist, die hat dieses Mitleid komplett ausgelöscht. Und das Einzige, was ihre natürliche Reaktion auf so ein Kind, das zurückkommt, gewesen wäre, wäre Anklage oder Ignoranz. Dich kenne ich nicht. Du kannst mich mal. Als so eine Art Selbstschutz, als so ein Schutz vor den tiefen Verletzungen, die durch dieses Verhalten hervorgerufen worden sind. Aber das ist nicht die Reaktion dieses Vaters. Was tut der Vater? Den hält es nicht auf seinem Aussichtsturm. Der denkt sich nicht, naja, jetzt wollen wir mal abwarten, mal sehen, was er so zu melden hat. Schauen wir mal. Ist ja gut, dass er wenigstens den Weg zu mir zurückfindet, nachdem er so viel Mist gebaut hat. Er läuft ihm entgegen. Tim Keller schreibt in seinem Buch, angesehene orientalische Patriarchen rannten im Allgemeinen nicht. Kinder mochten rennen, junge Männer mochten rennen, aber nicht der Pater Familias, die ehrwürdige Säule der Gesellschaft, der Besitzer des großen Gutes. So jemand raffte nicht die Rockschöße hoch und entblößte die Beine wie irgendein kleiner Junge. Doch dieser Vater tut es. Er rennt ihm entgegen. Und als er bei ihm ist, fällt er ihm um den Hals und küsst seinen verdreckten, nach Schwein stinkenden, abgemagerten Sohn. Und damit, noch bevor der Sohn einen einzigen Pieps gesagt hat, nimmt der Vater seinen Sohn wieder an. Ein besseres Zeichen gibt es nicht. Er nimmt ihn als seinen Sohn an, bevor er noch überhaupt was von seiner ganzen vorbereiteten Rede losgelassen hat. Und der Vater sprengt sämtliche Regeln, wie man sich damals in so einem Fall verhalten hätte. Kein Vater aus dem Mittleren Osten würde seinem eigenwilligen, weggelaufenen Sohn so begrüßen. Keiner. Und dann setzt der Sohn, wahrscheinlich zutiefst berührt und wahrscheinlich auch total verdattert von der Reaktion seines Vaters, zu seiner kleinen Rede an. Aber er kommt nicht bis zum Ende. Nachdem er gesagt hat, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, und dann will er ja die Bitte äußern, stell mich doch als Arbeiter an, da unterbricht ihn der Vater, sagt, zack, zack, Ende im Gelände, weißt du was? Hier, gutes Kleid, Ring an die Finger, wir feiern. Er nimmt den Sohn wieder als seinen Sohn an und stattet ihn mit den vollen Privilegien eines Sohnes aus. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das schönste Kleid soll er bekommen. Keine Lumpen mehr, sondern den Armani-Anzug. Naja, und wer hatte das schönste Kleid in der damaligen Gesellschaft, das diesem Sohn passte? Überleg das mal. Das wurde nicht genäht, das gab's schon. Entweder hatte er die Passgröße des Vaters, weil der hatte das schönste Kleid im Haus, oder sein Bruder. Das Kleid soll er bekommen. Und was drückt das aus? Du gehörst dazu. Du bist Familienmitglied. Und dann kriegt er einen Ring an den Finger. Warum Ring? Weil der Ring manchmal das Familienwappen trug und ausdrückte, hey, Du gehörst zur Familie. Manchmal war es so, weil die ja nicht alle schreiben konnten, dass es sogar ein Siegel hatte. Und damit wurden Rechtsgeschäfte getätigt. Mit diesem Siegel, wer diesen Ring hatte, konnte unterschreiben und Rechtsgeschäfte tätigen. Und dann soll er Sandalen bekommen. Sandalen waren der Ausdruck dafür, dass dieser, der die Sandalen trug, wohlhabend war. Weil das konnten sich nur wohlhabende Leute leisten. Der Vater stattet den Sohn mit allen Privilegien aus. Er nimmt ihn wieder als vollgültiges Mitglied in die Familie auf. Und er stoppt da nicht, sondern der setzt noch einen oben drauf. Der sagt nämlich, pass auf, jetzt muss richtig gefeiert werden. Er ordnet an, dass das Mastkalb geschlachtet wird. Okay, das ist für uns ein bisschen fremd, weil wir gehen zum Metzger, kaufen uns unsere Bratwurst oder unser Steak oder was auch immer, ballern das auf den Grill und fertig. Aber damals war das so, da gab es Fleisch nicht häufig, fast nie zu normalen Mahlzeiten, sondern das war immer was ganz Besonderes. Und da man das nicht so gut konservieren konnte, keine Kühlschränke und so weiter, war das dann eben so, wenn man so ein Viech da komplett schlachtete, dann musste man auch sehen, dass das relativ schnell aufgegessen wurde. Und so ein Mastkalb, ja, das war halt so ein dickes Ding. Also ich meine, es war eine Kuh, noch recht jung, also das Fleisch war super, aber da war ein bisschen was dran. Und das konnte man nicht mit drei Leuten aufessen. Mit anderen Worten, so ein Mastkalb, das wurde gezüchtet für die absolut größten Events, die man sich vorstellen konnte. Zum Beispiel die Hochzeit des Sohnes. Dafür wurde so ein Mastkalb gezüchtet. Dafür wurde es dann auch geschlachtet und dann feierte man so lange, bis das aufgegessen war. Also nicht einen Tag, nicht drei Stunden Kaffee trinken oder so wie wir, sondern drei Tage oder so. Das musste ja auch erstmal angefangen werden. Als der Vater sagte, so, wir feiern jetzt, das hat gedauert, so ein Kalb zu schlachten und zuzubereiten. Das war nicht in 5 Minuten erledigt, sondern das musste erstmal gemacht werden. Mit anderen Worten, die fingen da an zu feiern und feiern und feiern und feiern und feierten. Und das hat man nicht alleine getan, dazu wurde das ganze Dorf eingeladen. Das musste raus, das musste jeder. Und dann wurde gesagt, es gibt hier ein großes Fest. Und dann haben die alles stehen und liegen gelassen im Dorf und sind, sobald sie eben konnten, zu dieser Feier gekommen und haben sich's gut gehen lassen und haben das fette Steak genossen oder was auch immer da so gut an so einem Kalb ist und haben das genossen, gefeiert, getanzt. Das war einfach eine Riesensause. Was sagt uns das? Zitiere nochmal Keller. Gottes Liebe und Vergebung können jegliche Art von Sünde oder Fehlverhalten verzeihen und wieder gut machen. Es spielt keine Rolle, wer man ist oder was man getan hat. Es spielt keine Rolle, ob man Leute bewusst unterdrückt oder gar umgebracht hat oder wie sehr man sich selbst missbraucht hat. Der jüngere Bruder hatte bereits gewusst, dass es im Haus seines Vaters mehr als genug zu essen gab. Aber nun erfuhr er, dass es dort auch mehr als genug Gnade gab. Es gibt kein Übel, das die Liebe des Vaters nicht verzeihen und überdecken könnte. Und es gibt keine Sünde, die seiner Gnade nicht gewachsen wäre. Der Vater liebt radikal und im wahrsten Sinne des Wortes kostspielig. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie du Gott siehst. Was bei dir hochkommt, wenn du Gott als deinen Vater ansprichst, denn wahrscheinlich automatisch denkst du an deinen Vater, der vielleicht da war oder nicht da war, der vielleicht ganz anders gehandelt hat. Was denkst du, wie empfängt Gott dich mit deinem Leben, mit dem, was du hast? Mit Wut und Groll im Bauch, bereit dich zu bestrafen? Ist das, wie dein Vater, wie Gott im Himmel dich empfängt? Oder empfängt er dich so wie seinen jüngeren Sohn? Nachdem er Ausschau hält. Immer wieder. Und du musst nicht vor ihm im Staube kriechen, bis er dich annimmt, sondern er umarmt dich, er nimmt dich an. Ja, er will Umkehr, keine Frage, weil du musst ja zu ihm kommen, du sollst zu ihm kommen. Aber er ist da mit offenen Armen, er rennt dir entgegen. Wir denken ja meistens, Gott ist im Grunde so ein bisschen optimalere Version von uns selber. Und da hat Nietzsche oder Feuerbach oder wie sie alle heißen, komplett recht. So einen Gott brauchen wir nicht. Gott ist anders als wir. Gott ist nicht einfach nur eine Optimalversion oder eine bisschen bessere Version von uns und irgendwann hat er auch seine Grenzen und dann ist er wieder so wie wir und einfach sauer und wütend. Nein, Jesus kennt den Vater und Jesus erzählt diese Geschichte. Und wir tun gut daran, wenn wir Jesus mehr glauben als unsere Erfahrung oder dem, was wir denken, wie Gott ist. So ist der Vater radikal liebend, der kostspielig sucht und findet. Und der radikal liebende Vater freut sich über den gefundenen Sohn. Und oftmals endet ja hier die Geschichte. Ne? Und ich glaube einfach, weil wir alle so Happy Ends cool finden. Jeder Hollywood-Film, also fast jeder Hollywood-Film ist ja so. Ne? Happy End, und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute. Sehr ähnlich. Aber Jesus erzählt diese Geschichte weiter und das aus gutem Grund. Und das ist der zweite Akt, der radikal liebende Vater und der verlorene ältere Sohn. Da ist nämlich noch einer, der ältere Sohn. Hat am Anfang der Geschichte der jüngere Sohn seinem Vater Unehre bereitet, ist jetzt der ältere an der Reihe. Die Reaktion des älteren Sohnes auf das Handeln des Vaters ist interessant. Er kommt, wahrscheinlich ein wenig müde, von der Arbeit auf dem Feld. Und schon von Weitem hört er Musik und Tanz und dass da einfach viele Menschen da sind. Und er denkt sich, komisch, haben wir ein Fest geplant? Eigentlich bin ich doch hier Sohn, ich müsste das irgendwie mitkriegen. Habe ich was verpasst? Habe ich mir das nicht eingetragen, mein Terminkalender? Also meine Hochzeit ist es nicht, das wüsste ich. Ein besonderer Feiertag steht eigentlich auch nicht an. Was geht ab? Und dann erkundigt er sich bei einem Diener, was denn da so vor sich geht. Und das allein spricht schon Bände. Er war immerhin der Sohn. Also zusammen mit seinem Vater gehörte ihm alles. Er sollte erstens wissen, was los ist, tut er jetzt nicht. Aber dann wäre die normale Reaktion gewesen, dass du als Sohn reingehst und sagst, Vater, was geht ab? Erzähl. Und so weiter. Also, dass du nicht draußen bist und dich bei einem Diener erkundigst, sondern du gehst natürlich zum Vater direkt und willst wissen, was los ist. Aber als er von dem Diener erfährt, was da passiert ist, da fängt es an, in ihm zu kochen. Und dann heißt es, er wollte nicht reingehen, sondern er blieb draußen. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass der Sohn ein bisschen, angepiekst gewesen ist und sich dann in seine Schmollecke irgendwo im Stall im hintersten Winkel verzogen hätte und gedacht hat, dann feiern sie halt ohne mich, mir egal, sollen sie doch kommen und so weiter. Nein, so war das nicht. Was der machte, war eine andere Nummer. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo sehr gut sichtbar auf die Veranda gesetzt oder auf den Platz, wo alle Gäste vorbei mussten. Und da waren ein paar, da kamen auch immer noch ein paar. Und da saß er mit verschränkten Armen, mit versteinerter Miene, gut sichtbar für alle. Und kennt ihr das, wenn man in so eine Feier oder in eine Familie reinkommt und da ist irgendwie eine Spannung in der Luft, ja? Und man kriegt das irgendwie mit, irgendwas stimmt da nicht, man kann das aber nicht benennen. So eine richtig unangenehme Situation, ja? Wo man denkt so, hey, was ist da? Könnt ihr es nicht mal klären? Irgendwie verdirbt einem das so richtig die Feierlaune, irgendwas passt da gerade nicht so richtig. Und so war das. Der Bruder saß da in seiner Wut und in seinem Groll und jeder, der an ihm vorbeiging, guten Abend, schön, dass du da bist. So lief das. Und das war ein offener Affront gegen seinen Vater. Das war ein öffentliches Misstrauensvotum. Der Vater hatte zur Feier eingeladen. Das ganze Dorf. Und dann saß da der älteste Sohn, den sie ja alle kannten. Die Geschichte war ja bekannt in dem Dorf. Und der hatte überhaupt keinen Bock auf Feiern. Und was tut der Vater? Er könnte rausgehen und sagen, pass mal auf, sieh zu, dass du dich trollst. Was soll das denn? Abgesehen davon hätte er auch einen Diener schicken können und sagen, hier, komm mal bitte rein, ja? Macht er aber nicht. Sondern der Vater geht zum Sohn raus und redet ihm gut zu. Keine Vorwürfe wegen seines Verhaltens. Stattdessen versucht er ihn zu überreden, reinzukommen. Und dann lässt der älteste Bruder mal so richtig Dampf ab und seine Wut verleitet ihn, seinen Vater respektlos zu behandeln und ihn mit allerlei Vorwürfen zu überziehen. Und eigentlich, was er tut, er kehrt sein Herz nach außen. Was macht den eigentlich so wütend? Es ist die empfundene Ungerechtigkeit, die ihn in Rage bringt. Keller, ich zitiere nochmal, schreibt: Es ist für den älteren Bruder unzumutbar. Er stellt eine Rechnung. Ich habe mich zu Tode geschuftet und mir alles hart verdient, was ich habe. Aber mein Bruder hat nichts getan, womit er irgendwas verdient hätte. Eigentlich hat er nur eines verdient, nämlich davongejagt zu werden. Aber du überhäufst ihn mit Reichtum. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Deshalb verweist der ältere Bruder auf seine bisherigen Leistungen. Ich bin dir nie ungehorsam gewesen. Ich habe also Rechte, sagt er. Ich habe es verdient, nach meiner Meinung gefragt zu werden. Du hast kein Recht, solche Entscheidungen auf eigene Faust zu treffen. Und diese Wut, die führt dazu, dass sein Herz eine böse Sache nach der anderen ausspuckt. Wie so ein Vulkan, der anfängt auszubrechen, es brodelt, Erdbeben, dann erste Risse, Lava tritt aus und mit einem Mal fliegt alles einem um die Ohren und eine riesige Rauchwolke erhebt sich in den Himmel. Seine Wut wird daran sichtbar, wie er mit dem Vater redet. Anstatt ihn mit Vater oder ehrwürdiger Vater, wie er immer ihn angesprochen hätte, aber ihn so anzusprechen, nein, keine Anrede, sieh doch! Und dann macht er ihm die Vorwürfe. Du bist nicht großzügig. Noch nicht mal einen Ziegenbock hast du mir gegeben, damit ich feiern konnte mit meinen Freunden. Ich wurde behandelt wie ein Sklave. Und dieser da, dein Sohn, ganz wichtig, nicht mein Bruder, dein Sohn, der dich entehrt hat, der dein Vermögen ausgegeben hat, damit er Spaß mit Prostituierten haben kann, dem spendierst du mal soeben das Beste, was wir hier noch haben. Und wofür wir jeden Tag hart arbeiten. Und wisst ihr was? Und so ging es den Zuhörern damals auch. Wenn man das so liest, dann ist man innerlich geneigt zu sagen, ich kann den älteren Bruder total verstehen. Ich würde da ganz ähnlich denken. Das ist doch hochgradig unfair und ungerecht, oder etwa nicht? Die Liebe von dem Vater zu seinem älteren Sohn ändert sich nicht, auch nicht, als er ihn mit lauter Vorwürfen überhäuft. Er antwortet ihm, mein lieber Junge, mein Kind. Sanftmütig korrigiert er die falschen Einschätzungen seines Sohnes. Ich habe dich nicht wie einen Sklaven behandelt. Du selbst hast dich wie ein Sklave benommen. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das steht übrigens ganz am Anfang im Gleichnis schon. Und das, was der Vater hier gar nicht anführt, aber was die ganze Zeit impliziert ist, ist das. Man hätte nämlich fragen können, ja, wer trägt denn wirklich die Kosten? Wer hätte denn einzig und allein einen gerechten Grund, sauer zu sein? Der Vater. Aber der ist im Herzen so anders. Er behandelt den jüngeren Bruder nicht nach dem, was er verdient hat. Und er behandelt auch den älteren Bruder nicht nach dem, was er verdient hat. Er handelt nach einem komplett anderen Konzept als Fairness oder Verdienst. Er handelt gnädig. Er handelt aus Liebe. Und an dieser Stelle endet das Gleichnis. Open End sozusagen. Wie geht's aus? Geht der ältere Bruder mit dem Vater rein und feiert mit? Beruhigt er sich? Freut er sich? Oder packt er seine Sachen? Und geht voller Wut in ein fremdes Land. Jesus lässt es offen. Was sagt uns das? Die Geschichte endet fast ein bisschen ironisch. Am Ende ist der jüngere Bruder derjenige, der drin ist, und der ältere Bruder steht draußen. Normalerweise denken wir doch, die Frommen, die moralisch Guten, die, die sich an alle Gebote halten, das sind die Insider bei Gott. Die sind drin, oder? Früher in der Grundschule haben wir irgendwann mal Unterricht bei der Polizei gehabt. Ich weiß das noch. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich erinnere mich so gut an. Wir haben so ein Blatt gekriegt mit zwei Zeichnungen drauf. Und auf dieser Zeichnung waren zwei Männer zu sehen. Ein Mann, Landstreicher-Look, finstere Miene, wilder Bart, zerlumpte Kleider und daneben ein Mann, feiner Anzug, lächelt freundlich, Schnieke, perfekt angezogen. Und die Frage an uns war, liebe Kinder, einer der beiden hat einen Blumenstrauß hinter dem Rücken und einer hat eine Keule. Wer ist es? Und die Polizei wollte uns mit dieser Methode beibringen, dass wir ein bisschen kritischer unterwegs sind. So, die meisten haben in dem Alter auf den Landstreicher getippt. Der hat die Keule. Ja, das war so die Mehrheit. Nur ein paar, die so in Anführungsstrichen schlauer waren, dachten, naja, da muss ja irgendein Trick hinter sein, kann nicht so offensichtlich sein, haben einfach aus dem Grund auf den anderen getippt. Ist ja bei 50-50 nicht so schwierig. Naja, wie auch immer, es war natürlich so, dass der Landstreicher den Blumenstrauß hatte und der fein angezogene die Keule. Und was wollte die Polizei uns damit sagen? Hey, manchmal trügt der Schein, ihr müsst vorsichtig sein, auch die, die freundlich daherkommen und gut angezogen sind, sind nicht immer die Lieben, sondern manchmal auch die Verbrecher und manchmal kann es umgekehrt sein. Jetzt könnte man ja denken, hey, Jesus macht's genauso. erzählt die Geschichten, sagt, ey Leute, ist einfach umgekehrt, ja? Das müsst ihr halt akzeptieren. In dem Fall ist halt der Jüngere, der gewonnen hat, und der Ältere hat halt abgelost. So what? Aber das ist es nicht. Das tut Jesus nicht. Vielleicht scheint es so, aber das tut er nicht, sondern Jesus sagt etwas anderes. Er sagt etwas, was unser normales Denken sprengt. Was Jesus nämlich hier sagt, ist, der Demütige ist drin und der Stolze ist draußen. Der Stolze ist der Verlorene und der Demütige ist der Gefundene. Und weißt du was, egal wie du dich einschätzt, ob du eher so ein typisch jüngerer Sohn bist oder ein typisch älterer Sohn, ob du eher konservativ bist oder liberal oder wie immer du dich bezeichnest, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, ob du verloren bist oder in Gottes Augen gefunden, ob du stolz bist oder demütig. Dein Herz ist das, was dich von Gott trennt. Nicht deine Wertevorstellung, nicht deine Klamotten und auch nicht, wie du sozusagen im Leben unterwegs bist. Dein Stolz, der trennt dich von Gott. Und allein die Demut bringt uns zu Gott. Aber das, was hier deutlich wird, und das ist eine Warnung eigentlich an alle, die hier heute Morgen sitzen, mich inklusive, weil ihr tendenziell viel eher zu der älteren Sohnfraktion gehört, allein weil ihr in Gottesdienst gekommen seid. Die Warnung ist die, dem typisch älteren Sohn, dem, der die Gebote halten will, der gehorsam ist, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, dem fällt es oft so viel schwerer, wirklich zum Vater zu kommen. Warum? Nicht, weil ihn die offensichtlichen Sünden von Gott trennen, denn die gibt's so wenig, sondern vielmehr seine guten Werke. Es sind gerade seine guten Werke, seine Leistung, seine Disziplin, die ihm weismachen will, du hast bei Gott was gut. Du hast deinen Status als Kind Gottes vollkommen zurecht. Und wenn wir so ein bisschen fromme Demut haben, sagen wir nicht, du hast sie vollkommen zurecht, sondern naja, 85%, die Mehrheit wenigstens, ist aber im Grunde nichts anderes. Und das ist nichts anderes als Stolz. Keiner von uns hat den Status Kind Gottes verdient. Egal wie gehorsam und hingegeben wir waren, wir sind oder wir sein werden. Und Gott behandelt uns eben nicht nach dem, was wir verdient hätten. Und wir können alle sagen, Gott sei Dank. Er behandelt uns nicht nach unseren Werken, sondern er nimmt uns an aufgrund des Werkes Jesu Christi, aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Wir sind allein deswegen angenommen, weil Jesus das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen, in vollkommener Gerechtigkeit, vollkommen ohne Sünde. Das ist der Grund. Und er vergibt uns, weil Jesus gestorben ist, aufgrund des Opfers von Jesu am Kreuz, aufgrund seines Todes. Deshalb schenkt uns Gott Gnade und seine Liebe. Er operiert mit uns nicht mehr auf der Ebene Gerechtigkeit, dass du das kriegst, was du verdient hast. Dann säßen wir heute alle nicht hier. Sondern einzig und allein auf dem Konzept Gnade und Liebe. Seht ihr, verlorene Söhne oder verlorene Töchter, die am Stolz festhalten, die blicken verächtlich immer auf die andere Gruppe. Du kannst ein verlorener älterer Sohn sein und du hast nur Verachtung für die Jüngeren. Du kannst ein verlorener jüngerer Sohn sein und sagen, du hast nur Verachtung für die Älteren. Der da zu Hause bleibt und sich abschuftet und so weiter, hat keine Ahnung vom Leben. Und der Älteren sein, dieser Jüngere, dieser, der mit Prostituierten das Vermögen, was ist das denn für einer? Seht, es ist immer dasselbe. Der Grund ist immer der gleiche, es ist Stolz. Egal, ob du jüngerer Sohn bist oder älterer, wenn du verloren bist. Aber die, die sich haben finden lassen, egal ob jüngerer oder älterer Sohn, die werden mehr und mehr wie der Vater. Und die werden mehr und mehr aus Gnade und Liebe die anderen sehen. Und nicht aufgrund von ihrem Stolz, nicht aufgrund von Werken, sondern aus Gnade und Liebe. Weil sie genau wissen, sie haben es nicht verdient und genauso wenig haben es die anderen verdient. Es ist die Gnade Gottes, die uns annimmt. Und deswegen abschließend meine Frage, schlägt dein Herz im Gnadenmodus oder im Werkemodus? Wie siehst du dein Gegenüber? Wie siehst du dich? Wie begegnest du Gott? Denkst du, du kannst dir was verdienen? Lässt du zu, dass dich dein Stolz von deinem Vater trennt, der nach dir Ausschau hält, auf dich zurennt, dich mit offenen Armen empfängt, wenn du kommst? Oder hast du die Demut zu sagen, Vater, ich will zurück. Ich will zu dir zurück. Der Vater, der zu dir rausgeht, wenn du dich in deiner Wut und in deiner vermeintlichen Selbstgerechtigkeit festgefahren hat und dir sagt, mein Sohn, meine Tochter, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen, denn dein Bruder war tot und ist lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieses Gleichnis erzählst und dass du erstmal unsere Kategorien einmal komplett auf den Kopf stellst und uns diese Hoffnungsperspektive eröffnest, dass wir zu dir kommen können, jederzeit, egal ob wir der jüngere, typische jüngere Sohn sind oder der ältere. Aber ich bitte dich so sehr, dass unser Stolz uns nicht daran hindert und dass unsere vielleicht guten Werke, unsere Leistung, unsere Disziplin oder was immer wir meinen, vorweisen zu können, dass uns das nicht im Weg steht, sondern dass wir dich als unseren Retter und Erlöser voll annehmen und die Gnade erfahren. Danke, dass du ein guter Vater bist. Dass du ein guter Vater bist, der so anders ist als wir. Der uns aufnimmt mit offenen Armen. Amen.